Hallo und herzlich willkommen zum Arbeitswelt-Podcast. Heute mit einem Gast und wir sind bei mir im Büro. Wenn die Akustik wieder Verwunderung auslöst, es gibt ja Leute, habe ich mir sagen lassen, Grüße an Niki, die immer bei den Aufnahmen wissen, wo sie aufgenommen werden, alleine schon wegen der Audioqualität. Ansonsten fangen wir etwas anders an als sonst. Normalerweise bringe ich ein Trivia, das kommt natürlich auch gleich, aber erstmal möchte ich mich bei meinem Gast entschuldigen. Gary,
Warum denn Peter?
wir haben ein, wie ich finde, sehr gutes Gespräch geführt, eine halbe Stunde lang etwa. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich das Gespräch gar nicht aufgenommen habe, sondern stattdessen eine alte Aufnahme lief. Deswegen sah es so aus, als würde da was passieren. Ja, schade.
Und deswegen treffen wir uns heute wieder. Halb so schlimm. Diesmal ziehen wir es durch.
Diesmal ziehen wir es durch. Es sieht auch gut aus. Unsere Stimmen haben einen Ausschlag. Es scheint also aufzunehmen. Gut, was habe ich uns als Trivia zum Thema heute mitgebracht? Letztes Mal hat Gary schön mitgemacht, wie man sich so einen Gast wünscht und gesagt, oh, das wusste ich nicht. Spannend. Das müsst ihr euch diesmal einfach im Hintergrund vorstellen als schönes Ambiente dazu, was ich jetzt erzähle. Es soll ja heute, das habt ihr den Titel entnommen, um Transformation gehen, um Industriepolitik, darum, wie sich die Arbeitswelt verändert. Und da kann man natürlich die ganz klassischen Beispiele bringen und jetzt von irgendwelchen Webstühlen erzählen und wie die eingesetzt wurden und was es dann an Gegenbewegungen ja auch gewerkschaftlicher Art gab. Aber ich habe gedacht, ich nehme ein anderes Beispiel, über was ich erst jüngstlich selbst gestolpert bin, über was ich auch noch nicht so viel weiß. Wer da also mehr Material hat, immer gerne her damit. Und zwar die Umwälzungen, die im Zuge der Schreibmaschine eingetreten sind, weil tatsächlich in den Unternehmen die Schreibarbeit eine hochqualifizierte Arbeit war und eine sehr männlich geprägte Arbeit. Das heißt, ich gehe davon aus, dass dann zu so Berufsbezeichnungen wie Prokurist und sowas fallen da ja auch drunter, also wo Kommunikation, Rechnungswesen, all das sozusagen zusammengefallen ist. Und durch die Schreibmaschine hat ein neuer Job sich Bahn gebrochen, dass der Sekretär, dessen also hoch angesehene Stellung, in der Gewerkschaft ist das ja auch noch übrig.
Ja,
Wir sind ja die hoch angesehenen
ich denke irgendwie gerade so an Amtsschreiber, so im Mittelalter, ja.
Ja,
Also,
genau.
wenn natürlich wenige lesen können und man muss auch komplexe Sachen zusammenfassen, die ersten Zahlen notieren. Also, das ist ja auch eine hohe Qualifikation für die Zeit. Und jetzt beschreibst du den Wandel quasi.
Genau, der Wandel besteht dann darin, dass man eine große Dequalifizierungswelle da durchgesetzt hat, dass gesagt wurde, naja, mit der Schreibmaschine kann man da ja auch minder qualifizierte Leute heransetzen, die das durchführen können. Und diese minder qualifizierten Leute, die man dann gefunden hat und auf dem Arbeitsmarkt schön billig waren, waren dann Frauen. Und so ist der Beruf der Sekretärin nicht nur einer, der jetzt deutlich schlechter bezahlt ist als noch eine Generation vorher, sondern der auch eine Menge an sittlichem Prestige, ich weiß nicht genau, wie man den Begriff nennen soll. Also es hat auf jeden Fall eingebüßt auch an öffentlichem Ansehen natürlich, was darunter läuft. Eine klassische Dequalifizierung, die da stattgefunden hat. Das nur am Anfang. Es ist eins von hunderten möglichen Beispielen zum Thema, wie technische Innovationen auch ökonomische Änderungen vielleicht nicht hervorgerufen, aber begünstigt haben, wie technische Innovationen genutzt wurden für ökonomische Änderungen. Und in diesem Sinne starten wir in die heutige Sendung. Ich freue mich sehr, dass mein Gast da ist. Nach dem Intro darf er sich auch vorstellen.
3, 2, 1. Arbeitswelt Podcast, ein Podcast der DGB-Region Stuttgart, Redaktion und Schnitt Peter Schad.
Hallo Gary, schön, dass du da bist.
Hallo Peter.
Wieder mal. Wer bist du denn?
Ich bin Gary Kannenberg und ich bin Abteilungsleiter für Klimaschutz, Wirtschafts- und Industriepolitik im DGB-Bezirk Baden-Württemberg. Fokus hauptsächlich auf die Landespolitik deshalb.
Deshalb bist du hier und deswegen reden wir auch über Landespolitik. Anlass unseres Gespräches ist, dass du einen Input, einen Vortrag gehalten hast bei mir im Kreisverband Esslingen-Göppingen, der da sehr gut ankam und ich dann gesagt habe, Mensch, den will ich im Arbeitswelt-Podcast. Jetzt hast du viel mit Folien gearbeitet, deswegen hat es sich nicht angeboten, da jetzt einfach mitzuschneiden. Und das hemmt ja auch immer Kolleginnen und Kollegen beim Nachfragen. Deswegen haben wir gesagt, wir treffen uns nochmal. Wer hätte gedacht, dass wir uns gleich zweimal treffen, um das Ganze in einem Gespräch nachzuholen. Von daher würde ich jetzt einfach mal sagen, du hast Material vor dir liegen, feuerfrei. Ich interveniere, sobald ich Fragen habe.
Genau, also womit fange ich immer an? Ich fange immer damit an, dass ich vor inzwischen knapp 3 Jahren zum DGB kam, als diese Abteilungsleitung für dieses breite Themenfeld. Und das war eine ganz spannende Zeit, wenn man es wirtschaftlich betrachtet, weil das war im Herbst 23 und da liest man die Zeitung und jeden Tag gab es eine neue Hiobsbotschaft, eine neue Stellenabbaumeldung quer durch alle Branchen. Es fing an mit sowas wie Michelin, die in Karlsruhe ein Reifenwerk zumachen wollen, 1500 Stellen. Es ging dann weiter mit Stellenabbau-Ankündigungen im Bosch-Konzern durch diverse Bereiche, also nicht nur den alten, sondern auch den neuen. Nicht nur das, was rund um Einspritztechnik und Verbrenner und saubere Verbrenner oder Verbesserungen von Prozessen ging, sondern auch in allem, was rund um Sensorik, autonomes Fahren lief. Also quer durch alle Bereiche, sehr eindrücklich. Und auch in anderen Bereichen, auch in andere Regionen, nicht Region Stuttgart, am Bodensee, Rolls-Royce, ZF, also Motorenbau oder auch ZF, auch großer Automobilzulieferer. Auch da, ja, nahm die Krise in der Zeitung den Anfang, könnte man fast sagen. Das hat uns seitdem eigentlich nicht losgelassen. Das war der Anfang von dem, was wir inzwischen nicht nur als eine konjunkturelle Delle sehen, sondern was sich zu einer veritablen Strukturkrise in der deutschen Industrie und in Baden-Württemberg speziell ausgehend vom Automobilsektor, aber auch in anderen Bereichen inzwischen entwickelt hat.
Ich habe da letztes Mal eingeworfen, die Zahl, die da immer wieder rumgeistert, wo du auch gleich gesagt hast, über die stolperst du auch häufiger und die ist eigentlich erstmal schwer zu fassen, man geht inzwischen davon aus, dass 10.000 Arbeitsplätze, Industriearbeitsplätze pro Monat in Deutschland aktuell abgebaut werden.
Genau, die Zahl geistert, ich glaube auch, können wir sagen, seit 2 Jahren so circa rum, glaube ich, habe ich sie das erste Mal gelesen. Ich war erst sehr kritisch, wenn so eine Zahl sehr plakativ und groß in den Raum geworfen wird, bin ich immer erst vorsichtig und habe es dann auch recherchiert, woher kommt sie. Also ich habe den Ursprung zurückgeführt auf tatsächlich Enzo Weber vom Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung bei der Bundesagentur für Arbeit. Und der guckt dann einfach tatsächlich in die Zahlen. Also was sagen die Zahlen über die Industriebeschäftigung in Deutschland? Und dann lässt sich das so im Schnitt für die letzten Jahre tatsächlich sagen. Auf Baden-Württemberg, also da habe ich es aktuell gerade in diesem Jahr, 2026, sind das dann pro Monat 2.300 bis 2.500 Industriearbeitsplätze jeden Monat, die verloren gehen. Und das zeigt dann ja auch das, weswegen wir uns damit so intensiv beschäftigen. Warum ich viel, aber auch wir Gewerkschaften viel über Industriepolitik reden, weil das ein paar Monate lang vielleicht noch okay ist und gestaltbar ist, aber über Jahre dann auf jeden Fall an die Substanz geht. Aber genau, 10.000 bundesweit oder bei uns in Baden-Württemberg 2.500 im Monat gehen uns da verloren.
Das ist also der Status quo. Jetzt ist natürlich die Frage, was hast du noch an Zahlen mitgebracht dazu?
Genau, also erstmal ging es dann eine Weile so weiter und jetzt sind wir in der Situation, ich glaube schon seit einem guten Jahr, würde ich sagen, wo viel über Krise geredet wird, auch in der Politik, aber wo unserer Meinung nach, und das vertrete ich voll und ganz, einfach auch die falschen Debatten gerade geführt werden.
Das falsche Debattenblatt fehlt. Wo ist es hin?
Kurze Verwirrung in der Wiederholung. Gerade reden wir viel über Gespensterdebatten. Das fing an mit sowas wie der Bürgergelddebatte, die wir alle noch gut im Kopf haben. So als ob sich mit einer Einsparrunde im Bürgergeld, als ob sich da wirklich eine neue Industrie erfinden lassen würde, als ob sich da wirklich viel Geld holen lassen würde. Wissen wir, ist nicht so. Kann man reformieren, kann man umbenennen, aber das macht nicht den Turnaround. Es ging dann weiter über so eine Debatte rund um Zahngesundheit und Zahnersatz. Also als ob es keine Errungenschaft sei, dass man an die Herkunft und den Wohlstand nicht mehr am Gebiss erkennt, wie das in manchen Zeiten noch war, sondern dass es einfach anerkannter Wohlstand ist in unserem Land, für jeden erreichbar, dass man gesunde Zähne hat. Und das begleitet uns jetzt schon eine ganze Weile bei der Arbeitszeitdebatte. So als ob die 10. und die 11. Stunde am Tag unbedingt so produktiver wären als die anderen 8. Also die Aufweichung des 8-Stunden-Tages ist was von Arbeitgeberseite als Flexibilisierung oft gefordert wird, wo Konservative und Liberale auch mit einsteigen. Und da sind wir einfach der Meinung, das sind Geisterdebatten, das ist der falsche Weg. Denn selbst wenn man das macht, kann man sich ja darauf einigen, wir sind dafür, dass man es nicht macht, und das Arbeitszeitgesetz zum Beispiel schreddern, dann wird davon kein einziges Auto mehr verkauft. Unser Absatzproblem, was wir in großen Teilen der Industrie im Export haben, wird dadurch nicht gelöst. Wir werden keine einzige Maschine mehr nach China liefern, wenn wir mehr arbeiten an einem Tag. Und auch wir werden nicht das neue Google oder das neue OpenAI erfinden, indem wir bei der Zahngesundheit und beim Bürgergeld sparen. Das sind gerade die Debatten, die wir täglich führen, jetzt mit großen Reformpaketen rund um Gesundheit, Pflege, 34-Punkte-Plan. Aber das sind eigentlich nicht die, die wirklich an die Ursachen des Ganzen gehen. Wir befinden uns im...
Ich wollte nur darauf hinweisen, bevor du da weitergehst, dass... ist ja gleichzeitig so, dass wir als Gewerkschaft trotzdem auf diese Debatten reagieren müssen, weil sie eben ein Frontalangriff gegen das sind, was in den letzten, jetzt tue ich mich ehrlich gesagt schwer, man muss ja fast sagen, das geht ja fast bis an die Zeit der Gründung der großen Gewerkschaften in Deutschland und des DGBs, wo der 8-Stunden-Tag dann erkämpft wurde, wo man den 5-Stunden-Tag erkämpft hat, dann in den 70er Jahren. Was ja vielen zum Beispiel gar nicht klar ist, dass noch als kleine Randnotiz, die 5-Tage-Woche zum Beispiel ist nicht gesetzlich vorgeschrieben. Das ist tatsächlich so, dass das gewerkschaftlich erkämpft wurde und das so ist, dass die Unternehmen sich daran halten, aus dem Wissen heraus, was sozusagen Tarifverträge vorschreiben und selbst da, wo keine Tarifverträge gelten, was passieren würde, wenn sie das angreifen. Aber das ist nicht so, dass das von der Politik verboten wäre, eine 6-Tage-Woche zu bestreiten. Also das Slogan damals war ja, samstags gehört Papa mir, mit einem kleinen Jungen drauf. Und dass also man samstags seine Familie sieht, egal ob man eine Frau oder ein Mann ist heutzutage, das ist gewerkschaftlich erkämpft. Und das sind alles die Sachen, die jetzt zur Disposition stehen. Und insofern wird darauf reagiert, auch wenn du natürlich völlig zu Recht sagst, das sind erstmal Geisterdebatten.
Genau, ich sage ja auch gar nicht, dass wir da nicht sozusagen gegen den Abbau und gegen die Angriffe kämpfen, aber wir wissen auch und eigentlich müssten das die anderen auch verstehen und wir argumentieren dafür, dass die Wirtschaft, diese wirtschaftliche Stagnation, die wir seit 4 Jahren jetzt inzwischen haben, dass das ganz andere Gründe hat und dass wir das mit den Maßnahmen nicht erreichen werden. Und da wollen wir halt auch drüber reden, wie geht's wirtschaftlich wieder nach vorne, wie können wir Industriearbeitsplätze sichern. Aber ich möchte noch mal ein paar Worte sagen, warum wir so viel über die Industrie reden. Denn es gibt immer wieder Kolleginnen und Kollegen, die zu Recht sagen, es gibt doch nicht nur die Industrie, es gibt die These oder auch die Beobachtung, dass sich alternde Volkswirtschaften, also je industrialisierter sie waren und je mehr sie fortschreiten, dass der Industrieanteil immer weiter zurückgeht. Und Deutschland ist da so ein bisschen so eine europäische Ausnahme mit einem relativ hohen Industrieanteil. Und da muss man sich aber doch nochmal vor Augen führen, welche Bedeutung das bei uns hat. Also wir haben in Baden-Württemberg 3 führende Branchen. Das sind alles Industriebranchen. Das sind die nach Umsatz und Beschäftigung die größten sind. Das sind, da kommt jeder drauf, der Automobilbau. Das ist zweitens der Maschinen- und Anlagenbau. Also Deutschland als Ausrüster der Welt war immer so ein Schlagwort. Fabrik in der ganzen Welt läuft mit deutschen Maschinen. Nein, nicht ganz, aber so von der Idee her. Und als drittes die chemisch- und pharmazeutische Industrie, also alles rund um Kunststoff, Rohöl, Medikamente, all sowas gibt es auch in Baden-Württemberg. Lokaler konzentriert, deswegen vielleicht nicht bei jedem auf dem Schirm, aber ist tatsächlich nach Umsatz und Beschäftigung auch die drittstärkste Branche. Und das ist eine der Kennzahlen, die man sich, wenn man von Wirtschaft keine Ahnung hat und diese Kennzahlen sich nicht alle merken will, ganz gut merken kann. Denn diese 3 Branchen bilden vom Export des Landes 40%. Da bin ich mal zufällig drüber gestolpert und das ist ganz praktisch, denn 40% des Exports kommt aus diesen 3 Top-Branchen. Das ist schon mal für 3 Branchen ein ziemlich großer Anteil. Und mit den 40% können wir uns noch zwei andere Eckdaten unserer Wirtschaft in Baden-Württemberg merken. 40% ist auch insgesamt der Exportanteil der baden-württembergischen Wirtschaft, also Anteil vom Bruttoinlandsprodukt, vom BIP. Und das Dritte, was ich auch sehr spannend finde, weil es ja die Frage, naja, gibt es Industriearbeitsplätze und Export? Was hat das mit uns allen zu tun, die wir da vielleicht nicht arbeiten oder nur mittelbar? 40% aller Bruttolöhne in Baden-Württemberg, die ausgezahlt werden, kommen aus der Industrie. Nicht nur aus den drei Branchen, sondern dann aus allen Industriebranchen. Aber 40% ist der Exportanteil dieser drei Branchen. 40% ist überhaupt die Exportabhängigkeit des Landes. Und 40% der Bruttolöhne im Land kommen aus diesen Industrien, die sehr exportabhängig sind. Und das sind natürlich relativ hohe Gehälter, oft gut mitbestimmt, tarifgebundene Gehälter. Und das ist das, was wir die Primärverteilung nennen. Also da wird einfach Geld, was erwirtschaftet wird, in die Breite verteilt, ja, als Löhne und Gehälter. Und jetzt gibt es ein paar Leute, die sagen, dass das deutsche Industriemodell oder deutsche Wirtschaftsmodell einfach so nicht mehr funktioniert. Und sie sagen ganz grob, es hätte im Grunde drei Pfeiler gehabt. Also als erstes billige Energie, nämlich Gas aus Russland. Dann als zweites Absatz, vor allem Autoabsatz, aber auch Maschinen nach China, die als unser größter Absatzmarkt, gerade in der Automobilindustrie. Und das dritte für unsere Sicherheit, also gerade militärische Abschreckung, muss man ja eigentlich sagen, wären die Amerikaner aufgekommen. Das ist holzschnittartig, gebe ich zu. Es ist aber auch nicht ganz falsch. Was mir aber wichtig ist, ist, dass es auch nicht das ganze Bild ist. Es ist so, vollkommen zu Recht, dass wir günstige Energieverträge auch mit Russland hatten und dass wir da einfach auch unsere Hausaufgaben nicht gemacht haben, um sozusagen uns von externen, also von ausländischen Energiequellen unabhängiger zu machen.
Fürs Protokoll, er hat das Wort selber gefunden. Ich habe nichts tun müssen.
Genau, also da haben wir tatsächlich lange auch geschlafen und uns nicht unabhängig aufgestellt. Das zweite ist tatsächlich die Absatzmärkte in Zeiten, wo China zunehmend zum Konkurrenten wird und auch andere Wirtschaften wettbewerbsfähig werden in Produktqualität und auch in Innovation in den Produkten. Da ist es ja gar nicht so, dass wir irgendwie schlechter geworden sind, sondern andere haben halt gleichgezogen, aufgeholt, überholt vielleicht. Wird der Absatz schwieriger, aber es sind natürlich auch massive Subventionen, auch in den USA, auch in China, als die größten Absatzmärkte für uns, die den Export schwieriger machen. Und das Dritte hat natürlich auch seine Punkte, dass nicht nur in der ersten oder spätestens nach der ersten Legislatur von Donald Trump in den USA wir auf dieses transatlantische Verhältnis über die NATO, die Absicherung des europäischen Friedens durch die Drohung, der Amerikaner kommt über den Teich und rettet uns, wir uns nicht mehr drauf verlassen und es jetzt deutlich höhere Investitionen in Rüstung und Militär gibt. Aber ich möchte einen vierten Punkt dazu sagen und das ist eben der Punkt, der in dieser Holzschnitterklärung außer Acht gelassen wird und das ist, dass wir auch einfach über 30 Jahre substanziell zu wenig öffentlich investiert haben. Und da ist Deutschland auch in Europa tatsächlich der Ausreißer. Das ist das, was die Leute, wo ich es erzähle, ob das vor Gewerkschaftern oder sonst wo außerhalb der Gewerkschaftswelt ist, immer überrascht. Wir sind das an sich Land in Europa mit dem größten Wohlstand, aber wir haben trotzdem immer substanziell gemessen an der Wirtschaftskraft weniger prozentual investiert und das über 30 Jahre hinweg als die allermeisten der europäischen Länder.
Für die Leute, die jetzt nur zuhören und das Ganze nicht sehen, also alle, Gerry hat eigentlich eine schöne Staatsinvestition in Prozent des BIP-Grafik mitgebracht, wo er verschiedene Länder aufgezählt hat, also Frankreich, Italien, Niederlande, wo man also sehr schön sehen kann, dass das geht von 95 bis 2023 und da hat man bei allen konjunkturellen Verschiebungen und Veränderungen eigentlich das durchgängige Bild, dass Deutschland den Bodensatz bildet. Also das ist wirklich eine ganz kurze Ausnahme von den Corona-Jahren, wo zwei europäische Länder, das ist glaube ich Italien und die Niederlande, mal kurzzeitig weniger ihres BIPs ausgeben. Aber ansonsten ist es wirklich durchgängig der Bodensatz an Staatsinvestitionen.
Genau, und um das in Relation zu setzen, also andere geben 2 bis 3 Mal mehr im Vergleich zur Wirtschaftskraft aus. Und das, also nach 30 Jahren geht das auch an die Substanz. Und jetzt haben wir 15 Jahre lang gegen die Schuldenbremse gekämpft. Wir waren gegen ihre Einführung als Gewerkschaften aus guten Gründen. Wir haben immer gesagt, man muss in Zukunft investieren. Es braucht Investitionen auch, sagen wir ja auch schon nicht seit gestern, sondern auch schon seit ein paar Jahren. Investitionen in ja, die Modernisierung der Industrie, in erneuerbare Energien, in Digitalisierung, you name it. Und jetzt hat sich ein bisschen was getan. Kleiner Erfolg für uns, immer noch nicht ganz unsere Wunschvorstellung. Aber das hat natürlich auch mit diesem Spardiskurs zu tun. Und das führt eben jetzt dazu, dass wir oft den Eindruck haben, nicht wir als Gewerkschafter, sondern wir als ja, Bürger oder Einwohner, dass das Leben auch gar nicht mehr so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Also wir kennen das, der Rückstand der öffentlichen Verwaltung bei der Digitalisierung. Jetzt ist irgendwo viel, glaube ich, eine Hundesteuer zentral als OZG-Prozess erreichbar online. Aber wir merken es an anderen Stellen viel deutlicher, dass da ganz große Digitalisierungsrückstände sind oder dass auch einfach Ämter und Verwaltungsstrukturen nicht schnell genug funktionieren, dass Genehmigungen nicht schnell genug kommen. In den anderen Bereichen, das Bildungssystem, gerade in Baden-Württemberg, ist erschreckend schlecht, wenn man sich anguckt, wie viele Menschen die Schule verlassen ohne Berufsqualifikation.
Wir hatten hier im Haus ja eine spannende KI-Konferenz und da ging es unter anderem darum, dass eine der gewerkschaftlichen Forderungen, wo auch die Arbeitgeber gesagt haben, ja, wichtig, wichtig, dass die Arbeitnehmer alle geschult werden im Umgang mit künstlicher Intelligenz. Und wenn man das mal in den Zusammenhang setzt zu dem Panorama, was du hier zeichnest, gerade im Bildungsbereich, wo man sagen muss, das ist ein paar Jahre her, dass die Lehrer mal sowas wie Dienst-E-Mail-Adressen bekommen haben oder Dienstrechner. Jetzt haben wir große Demonstrationen, wenn der Podcast rauskommt, sogar genau an dem Tag, glaube ich, in Esslingen. Kurz danach werden wir Demonstrationen in Stuttgart haben unter diesem Motto Kommunen am Limit, weil die Kommunen, immerhin als einer der größten Arbeitgeber in Baden-Württemberg, nicht mal mehr das Geld haben für notwendigste Projekte. Und dann kann man sich schon fragen, auf welcher sowohl infrastrukturellen Grundlage wie monetären Grundlage soll eigentlich diese Schulungsprogramme und so weiter stattfinden, die allseitig gewünscht und gefordert werden. Also da ist einiges an Funktionalität, die eher gewünscht als vorhanden ist.
Genau, und es zieht sich ja durch alle Bereiche. Du hast jetzt die Kommunen angesprochen. Also die in der Energiewende haben wir es auch verschlafen. Da könnten wir viel weiter sein, viel unabhängiger sein, zu günstigen Preisen Strom erzeugen, anstatt jetzt teure Gaskraftwerke nochmal zu subventionieren für die nächsten Jahre im öffentlichen Verkehr. Ich glaube, das ist das meistzitierte Thema, will ich gar nicht in einen großen Rage einsteigen. Aber es ist natürlich das, was auch im Alltag, ob man privat oder beruflich unterwegs ist, natürlich auch schwierig macht. Und das ist eben die Folge von 30 Jahren substanziell zu wenig Investitionen. Und das insgesamt bringt das halt auch Schwierigkeiten, um Innovationen, wie es immer so schön heißt, in Deutschland voranzubringen. Also das ist ganz nicht der moderne Staat, nicht das nächste Silicon Valley auf dieser Infrastruktur.
Man kann dann natürlich mit Kolleginnen und Kollegen von der EVG reden und muss jetzt hier tatsächlich kein Deutsche Bahn-Bashing machen, aber man kann ja eine Sache hervorheben, weil wenn ich das richtig im Hinterkopf habe, ist das sowohl die größte Projektverschiebung global, die jemals ein Staat angekündigt hat, als auch praktisch die langfristigste Ankündigung, nämlich der Deutschland-Takt der Deutschen Bahn, also diese Abstimmung aller Pläne, dass die Bahn, dass das Bahnsystem sinnvoll ineinander greift, was Umstieg und so weiter angeht. Ja. Da ist ja geplant, das deutschlandweit aufeinander abzustimmen. Hast du mitbekommen, auf welches Jahr das verschoben wurde?
Nee.
Weil ich, also die Angaben sind jetzt ohne Gewähr. Die Größenordnung stimmt. Plus minus 5 Jahre. Das war eigentlich angekündigt für, ich glaube, 2030. Und in einer Pressekonferenz wurde jetzt gesagt, das kriegen sie nicht hin. Und sie gehen davon aus, dass der Deutschlandtakt realisiert wird 2075. Also man hat jetzt ein halbes Jahrhundert Planungszeit sich sowieso schon mal gegeben dafür, diese Taktung der Bahnen aufeinander abzustimmen. Das ist beachtlich und zeigt natürlich, um es jetzt mal wirklich ernsthaft zu wenden, was für so eine riesige Infrastruktur eigentlich so eine Bahnstruktur ist, was eigentlich an Geld und an Ressourcen notwendig ist, um eine sinnvolle Bahnstruktur aufzubauen und was offensichtlich an Defiziten der Finanzierung ist, wenn das der Zweck wäre, diese Infrastruktur sozusagen tragfähig für eine Alternative vielleicht sogar zum Straßenverkehr aufzubauen. Also man, ja. Man gewinnt den Eindruck, das ist vielleicht nicht die Zwecksetzung der Deutschen Bahn.
Okay, das habe ich gar nicht so mitbekommen, weil es natürlich krass. Ich dachte mal, meinst du sowas wie der Anschluss vom Gotthard-Basistunnel in der Rheinschiene oder so. Gerade so ein baden-württembergischer Fokus immer für den Güterverkehr, aber lässt auch auf sich warten. Ich glaube, da haben wir auch irgendwelche Verabredungen mit Schweiz und Italien, die wir einfach nicht schaffen und deshalb auch nicht wieder, also jetzt nicht kurzfristig aus dem Dreck rauskommen, würde ich mal sagen.
Der Stuttgart 21 ist ja auch wieder relativ sang- und klanglos und ich glaube, was sind es jetzt, 5 Jahre wieder nach hinten geschoben worden? Also es hieß ja mal Ende diesen Jahres und jetzt ist es ja 2031, glaube ich, haben sie jetzt gesagt, werden sie fertig. Also das finde ich ehrlich gesagt auch ganz schön beeindruckend, nochmal um die eigentlich mal angekündigte Bauzeit das Ganze zu verlängern und das so in so einer Pressekonferenz so eher nebenbei. Aber gut, jetzt du hast ja schon recht, das hört nicht auf, aber du wolltest noch ein regionales Beispiel, da haben wir es.
Ja, das ist noch regional, wenn ich als Stuttgarter muss ich sagen, oder? Wundert man sich, man hat es hingenommen, man lebt damit, ist so mein Gefühl.
Ich hätte das auch gar nicht geglaubt, wenn jetzt Ende des Jahres tatsächlich diese Tunnelstruktur weggegangen wäre und ich direkt von der S-Bahn zu den Zügen hätte laufen können. Also man gewöhnt sich ja auch dran.
Abgefahrene Idee.
Man, ja, genau. Wenn man umsteigt, zu wissen, ach schön, habe ich nochmal 1500 Schritte mehr. Das tut mir gut in meinem sitzenden Alltag. Also gut, soweit also zur Finanzierung der Infrastruktur. Die ist...
Das war der Blick im Grunde nach hinten.
Ja, genau.
Wir haben jetzt drüber gesprochen, was macht die Wirtschaft aus, warum ist die Industrie wichtig, wie ist es mit dem Export, woher kommen die ganzen Rückstände. Und jetzt will ich den Schwenk in die andere Richtung machen. Ja, was wollen wir denn und was wäre zu tun? Als erstes gehen wir da auf die größere Ebene, alles was ja, Handel, Makroökonomie angeht. Und da gibt es eigentlich 3 Maßnahmen, die wir favorisieren, oder 3 Ansätze, muss man sagen. Es sind nicht nur konkrete Maßnahmen, aber 3 Ansätze. Also in der Zeit der Deglobalisierung, ne, eins dieser berühmten 3 bis 4 Ds, die Deglobalisierung, also wenn Märkte sich abschotten oder abgeschottet werden durch Zollpolitik, durch Einfuhrkontrollen, also wenn manche Länder Grenzen hochziehen für Menschen und für Waren, dann ist es ein guter Ansatz, auch mehr in Freihandelsabkommen zu gehen. Also das heißt, solche Freihandelsabkommen, die uns Zugang zu anderen Absatzmärkten ermöglichen, wie das Mercosur-Abkommen mit Südamerika oder die Abkommen mit Indien und Australien, die auf dem Weg sind, sind der richtige Weg, um uns auch im Export weniger abhängig von wenigen großen Absatzmärkten zu machen. Und jetzt waren wir auch in den letzten Jahren gegenüber Freihandelsabkommen auch mal sehr kritisch, wer sich noch erinnert, an TTIP und CETA, Stichwort Chlorhühnchen, wer sich erinnert. Aber es ist natürlich so, dass wir grundsätzlich den Vorteil von Freihandel sehen, dass wir aber auch immer Bedingungen daran stellen. Und das war damals genau die Debatte, da war es unausgewogen, deswegen haben sich Gewerkschaften und auch viele andere, es war eine breite Bewegung eigentlich dagegen, positioniert, dass es eben Freihandel positiv ist, aber nicht um jeden Preis und nicht auf dem Rücken der Beschäftigten und der Arbeitsbedingungen und des Gesundheitsschutzes. Aber das ist der erste Ansatz. Der zweite Ansatz hatten wir eben ausführlich, mache ich jetzt ein bisschen kürzer, mehr öffentliche Investitionen. Nur um es nochmal in Erinnerung zu rufen, wir haben das für Baden-Württemberg mal beziffern lassen vor mittlerweile, glaube ich, 2 Jahren. In unserer Studie Exzellenz kommt nicht von alleine für Baden-Württemberg.
Dazu gibt es auch eine exzellente Podcast-Folge, auch mit dir, Gary.
Stimmt, muss ich sagen. 165 Milliarden insgesamt ist der Investitionsbedarf und das sind 16 Milliarden im Jahr auf 10 Jahre. Und dann kann man eben in Schulinfrastruktur investieren, in die Straßen, in digitale Netze, in Zukunftstechnologien, all das. Genau, die alte Folge ist wahrscheinlich immer noch halbwegs aktuell. So richtig viel hat sich in der Landesfinanzpolitik da nicht getan, außer so ein bisschen an der Konjunkturkomponente der Schuldenbremse. Und das Dritte ist, dass Außenhandel für Deutschland oder für Baden-Württemberg, der muss ja gar nicht außerhalb von Europa stattfinden. Also das ist der dritte Punkt, was wir sagen, verstärkte europäische Integration, Export von Deutschland kann auch Absatz nach Italien, nach Frankreich oder nach Bulgarien sein. Also da liegt auch eine Chance, indem wir den europäischen Binnenhandel stärken. Das hat natürlich was mit auch Lebensverhältnissen und mit Löhnen in den und Wohlstand in den Ländern zu tun, in die wir vielleicht mehr exportieren wollen. Und das hat auch was damit zu tun, dass die Binnennachfrage gestärkt wird. Also dass alle, die Produkte kaufen und die investieren, mehr Geld haben. Und das ist das Dritte, was sich sozusagen auf der, handelspolitischen Ebene da vorschlagen möchte.
Du hast in dem Sinne ja schon mal jetzt in 3 Punkten dargelegt, was die Industriepolitik des DGBs umfasst, was die industriepolitischen Vorschläge des DGBs umfasst. Das lässt sich ja aber nochmal ausdifferenzieren, nenne ich es mal. Das heißt, die gezielten Investitionen, die getätigt werden sollen, die hast du jetzt erstmal in dem Beispiel bezogen auf staatliche Investitionen, die stattfinden sollen. Es gibt ja allerdings auch die Forderung des DGBs oder die Vision, bin mir da unsicher, ob man das Forderung nennen kann, weil die ja nicht unbedingt jetzt an die Politik adressiert ist, sondern wir haben so dieses Stichwort Local Content Wertschöpfung, was ja nicht nur vom DGB, wie soll ich sagen, als abstrakte Sache im Raum steht, sondern um mal auf eine andere Podcast-Folge zu verweisen, wo man das nachhören kann. Der Michael Kocken, der erste Bevollmächtigte der IG Metall Göppingen-Geislingen, hat ja schon so Vilstal-Konferenzen durchgeführt, wo Arbeitgeber, aber vor allem eben auch Arbeitnehmer und Politik zusammengebracht werden, um zu schauen, wie Unternehmen eigentlich innerhalb der Region Zwischenprodukte verarbeitete Produkte bei anderen Unternehmen aus der Region beziehen können, um so die Wertschöpfungskette in der Region zu stärken. Das ist ja auch noch ein weiterer Baustein, sage ich mal, von der Vorstellung des DGBs, wie Industriepolitik in Zukunft auszusehen hat.
Genau, das ist sozusagen auch eine andere Säule. Ich habe mal versucht, Industriepolitik, weil das immer groß und abstrakt klingt, so ein bisschen zu füllen und habe mich dann mal auf 5 Säulen beschränkt, kann man sicher noch 3, 4 ergänzen, aber irgendwo muss man ja mal einen Punkt machen, wenn es noch handhabbar sein soll. Aber Local Content, Wertschöpfung, das meint ja genau, dass Wertschöpfung bei uns passiert, dass man vielleicht auch Vorprodukte aus der Nachbarschaft bezieht. Das ist ja, glaube ich, dieser Vilstal-Ansatz.
Genau.
Warum muss mein Zulieferer, da mache ich mich total abhängig, auch von Lieferketten, von internationalen Konflikten auf den Seewegen, ob das nun die Straße von Hormuz oder woanders wäre. Aber warum ist denn mein Zulieferer nicht einfach um die Ecke im nächsten Tal, wenn die Fähigkeit da ist, dann wird daraus ein lokales Wertschöpfungsnetzwerk. Und diese Local Content Forderung, das ist nun was, was wir seit auch ein paar Jahren schon fordern. Und da gibt es tatsächlich auf europäischer Ebene ein bisschen Bewegung. Also durch diesen Rahmenrichtlinie, den Industrial Accelerator Act, IAA, wie er heißt, ist wirklich das Ziel, auf europäischer Ebene 20% industrielle Wertschöpfung in Europa langfristig zu erhalten. Und dass wer in Europa Produkte absetzen will, 50% der Wertschöpfung in Europa auch erzeugen muss. Das heißt, Vorprodukte, Teile können auch woanders kommen, aber 50% der Wertschöpfung soll in Europa stattfinden. Und das ist ein Ansatz, den wir sehr gut heißen, der dann aber auch halt durchdekliniert werden muss und nicht zu viele Ausnahmen, nicht zu durchlöchert. Also es muss dann schon für alle gelten, weil sonst haben wir den Effekt eben nicht. Aber ja, Local Content.
Dass diese Säulen miteinander in Zusammenhang stehen, kann man daran ja jetzt mal ganz gut durchexerzieren, weil die gezielten Investitionen, eine der weiteren Säulen, die du da identifizierst, die hatten wir ja gerade schon und hängt natürlich unmittelbar damit zusammen, dass es dann auch darum gehen soll, dort zu investieren. A, natürlich, dass es überhaupt eine Infrastruktur gibt, dass die Unternehmen sich überhaupt ansiedeln. Also das beginnt dann beim Internetzugang und vielleicht auch sowas wie einem Güterverkehr, der funktioniert, ja. Und führt uns dann aber, weil wir über die Investitionen schon viel geredet haben, zu der dritten Säule der Flächenpolitik und der Bevorratung, die ich da gerne mit aufnehmen würde, weil das zum Beispiel im Pilztal auch eine große Rolle spielt, weil wer sich da nicht auskennt, aber ich denke mal, das ist immerhin Arbeitswelt-Podcast der DGB-Region Stuttgart, also Göppingen wird schon ein Begriff sein. Und da hat ja jetzt ein großer Automobilzulieferer Aalgeier Insolvenz angemeldet. Und was man dabei manchmal ganz gerne vergisst, ist, das eine ist, dass das Unternehmen Insolvenz anmeldet. Das andere ist, dass diese riesige Werkshallen von Aalgeier natürlich nicht einfach verschwinden, sondern nee, die stehen da jetzt erstmal. Und jetzt ist natürlich die große Frage, was kommt da rein? Kann man da sozusagen als Kommune mitbestimmen, bestimmte Sachen vielleicht auch verhindern? Ein großer Klassiker ist natürlich, wenn sich Unternehmen ansiedeln, dass erstmal Logistikunternehmen da reingehen. Ja. Das heißt, das sind dann wenig Arbeitsplätze und viel Verkehr. Und die andere Idee ist eben, was ist momentan an Local Content Wertschöpfung eigentlich noch? Was sind noch Blindstellen? Wo kann man sozusagen eventuell noch was in der Region herstellen, was sich in die Produkte und die Großindustrie, die es hier schon gibt, in irgendeiner Weise einfügt? Also das als einer der Punkte, was man unter Flächenpolitik verstehen kann.
Ja, sehr, sehr guter Punkt. Und da hast du sozusagen die kommunale Problematik angesprochen oder die kommunale Rolle. Die Fläche ist dann frei, keine Industrieproduktion mehr und gehört aber in der Regel noch dem Unternehmen, was dann entweder weggezogen oder in der Insolvenz ist. Und da ist die Frage, wer hat denn den Daumen drauf, wer kann gestalten, was da passiert? Na, in der Regel der Eigentümer. Und natürlich haben wir auch den Konflikt, wo wir als Gewerkschaften, glaube ich, auch eine wichtige Rolle haben. Wohnraum gibt es auch zu wenig, aber es ist auch kein Zukunftsmodell, aus jeder Industriefläche Wohnflächen zu machen. Also das ist, weil ich eben nicht alles an jeder Stelle machen kann. Die anderen wollen dann eben den Industriebetrieb nicht direkt neben ihrem Haus oder neben der Wohnung haben. Aber das ist, wo eine Kommune kann dann eine Rolle haben. Und ich habe ein schönes Beispiel aus dem Saarland. Im Saarland macht das auch das Land so etwas. Also im Saarland hat das Land eine Gesellschaft, die aktiv Flächen ankauft, große Industrieflächen, und sie selbst in Eigenregie sogar ertüchtigt, dass sich wer anders ansiedeln muss. Weil in der Regel ist so eine Halle dann ja auch vielleicht nicht die topmodernste, die muss vielleicht platt gemacht werden, vielleicht neu gebaut. Und das Saarland hat gesagt, naja, wir sind so abhängig von dieser Transformation, von Wandel, von Kohle, Stahl, Industrie, Automobil, dass wir da als Land aktiv reingehen. Und das ist was man sich im reichen Baden-Württemberg natürlich auch vorstellen kann, dass das Land gerade für große Flächen, für große Ansiedlungen, vielleicht auch die aus dem Ausland kommen, eine eigene Rolle findet. Aber es gibt noch andere Sachen, wie man Zukunftsindustrien stärken kann. Ein ganz wichtiges Thema ist dabei immer grüne Leitmärkte und klimaneutrale Grundstoffe. Das habe ich mal so zusammengefasst. Was meint das? Das meint, dass wenn wir Produkte, also ja, klimaneutral herstellen oder sie klimaneutral betrieben werden, also ob das jetzt Autos sind oder was anderes, da braucht es einen Markt und in der Regel sind die Produkte zu Beginn erstmal teurer. Und diese Märkte zu entwickeln durch Förderung, durch eine Infrastruktur, zum Beispiel fürs Elektroauto oder für ein Elektro-LKW oder meinetwegen will ich nicht ins Detail gehen, aber auch in den Wasserstoff-Lkw, der bräuchte auch eine Infrastruktur. Also ein Markt muss sich entwickeln können und der braucht auch gewisse Voraussetzungen.
Da gibt es ja nicht nur die Autoindustrie, die einem dann natürlich in Baden-Württemberg als erstes einfällt. Wir haben auch mitten in Baden-Württemberg in den Landkreisen, in denen ich zuständig bin, das kennst du bestimmt auch, mir fällt gerade der Name nicht ein, einen Hersteller, der tatsächlich aus Obst chemische Reinigungsmittel herstellt. Kennst du gar nicht, habe ich gerade dein Gesicht angesehen. Wir hatten da mal von der Klimaschutzagentur Esslingen, wo wir im Beirat sitzen als DGB und ich in Persona für den DGB, treffen wir uns immer, wenn diese Beiratssitzung ist, in verschiedenen Unternehmen oder sonstigen Partnern, die da eben zum Thema Klimaschutz im Landkreis arbeiten. Und eins davon war eben diese Firma, das Familienunternehmen. Und die haben vor, schieß mich tot, das ist jetzt wieder mehr geraten als gewusst, 10 Jahren, 15 Jahren umgestellt. Und inzwischen ist es so, dass sie also die Reinigungsmittel, die sie herstellen, komplett auf nachwachsende Ressourcen umgestellt haben.
Also da gibt es wirklich einiges. Das wäre so Bereich Bioökonomie, ne? Ein anderer Bereich, der einfach noch ein bisschen regulatorischen Fortschritt braucht, also Gesetzgebung, Zulassungsverfahren, ist Kreislaufwirtschaft. Wenn ich Produkte wieder auseinandernehme, Neues draus mache oder im simpelsten Fall etwas schredder und neu zusammenklebe und ich sag mal aus Kunststoff, ich weiß nicht, einfach eine Kiste oder einen Teppich mache. Aber das braucht ganz viel Regulatorik und Zugang. Und gerade wenn es um Lebensmittelbereich geht oder anderes, sind das auch vielleicht Haftungsfragen. Genau, da muss der Staat den Rahmen setzen, damit diese Märkte sich entwickeln können. Und klimaneutrale Grundstoffe, also da denke ich immer als erstes an Stahl und Zement. Grüner Stahl, den kann es geben, den gibt es auch, aber der ist auch ein Stück teurer. Und da kann man natürlich auch der Staat als Nachfrager in seinen Bauprojekten, wenn Schienen gebaut werden, hoffentlich, mehr. Oder wenn eben Häuser gebaut werden, also jetzt nicht nur Wohnhäuser, also alles, was irgendwie aus Beton ist, hat meist auch Stahl mit drin. Das ist auch was, wo der Staat auch als Abnehmer und Kernnachfrager eben so einen Leitmarkt fördern kann. Und das andere ist ganz großes Beispiel, weil es eben auch genau wie Stahl klimarelevant ist, ist der klimafreundliche Zement. Weil da einfach Unmengen an CO2 in der Produktion ganz natürlich entstehen, nicht nur durchs Heizen. Und da braucht es eben auch eine Abnahme durch den Staat. Letzter Punkt in der Reihe ist noch, wie man Schlüsselindustrien schützt, also wirklich gegen unfairen Wettbewerb von auswärts, sage ich mal. Und da gibt es zwei Sachen, die einem in Sinn kommen können. Erstmal, das ist sowas wie ein CO2-Grenzausgleichsmechanismus. Bei der EU heißt das dann CBAM, C-B-A-M. Das ist einfach ein, ja, das ist im Grunde, wie würde ich sagen, das Produkt, wenn es über die Grenze in die EU kommen soll, als Import, ich sag mal, nochmal angucke und nachbewerte und sage, naja, so grün ist es ja gar nicht, dann kriegt das einen Preisaufschlag, weil wir eben in Europa einen CO2-Preis haben, der in der Produktion gilt und nicht in allen Weltregionen. Und um da wieder eine Fairness herzustellen, müssen wir an der Grenze eben drauf gucken. Um es mal ganz vereinfacht.
Ich glaube, eine der jüngsten Entwicklungen ist da ja vor 3 oder 4 Tagen ist doch jetzt der Zoll in Kraft getreten in Zusammenhang mit Temu, dass chinesische Importe nach Deutschland auch unter 100 Euro bezollt werden. Das war wohl bisher nicht der Fall. Und man jetzt 1 Euro irgendwas, die Zahl ist schon wieder, die Größenordnung stimmt, aber ob es 1 oder 2 Euro waren, weiß ich nicht mehr, pro Warengattung Zoll gezahlt werden muss. Und dann war nämlich das Beispiel, was da im Deutschlandfunk kam, wenn man jetzt also auf Temu sozusagen 5 T-Shirts bestellt, muss man einmal Zoll zahlen, aber wenn man ein T-Shirt bestellt, eine Hose und Socken, muss man 3-mal Zoll bezahlen. Und das ist jetzt beschlossen, ob es jetzt auch schon in Kraft getreten ist, weiß ich gerade nicht. Aber das ist ja sozusagen, wird damit begründet, das ist wettbewerbsverzerrend, was Temu da veranstaltet. Das ist ja innerhalb von kürzester Zeit eine der erfolgreichsten Internetverkaufsplattformen geworden, die es so gibt. Und was eben auch mit den Gesundheits- und Umweltproblemen der Plattform begründet wird, weil da ja bisher rechtlich ein bisschen unklar ist, ob Temu dazu in Rechenschaft gezogen werden kann, weil die natürlich sagen, wir verkaufen, wir stellen die Sachen gar nicht her. Aber jetzt letztens ja so ein kleinerer Skandal war, dass ich glaube, es waren so 50 Produkte getestet von Temu, wo dann knapp 40 als mangelhaft eingestuft wurden, was verschiedene Verunreinigungen angeht, unter anderem auch Kinderspielzeug.
Also, genau, so ein, ich glaube, das ist immer dieses CE-Kennzeichen, ja, ne, irgendwie geprüft, das kann jeder draufdrucken, weil so schwer ist das jetzt optisch nicht. Aber das heißt noch lange nicht, dass es wirklich dem, was wir zum Verbraucherschutz oder zum Umweltschutz etabliert haben in Europa, auf einem richtig guten Niveau, muss man ja sagen, im Vergleich zu anderen Weltregionen, dass das auch eingehalten ist. Und dagegen muss man sich auch schützen, dagegen muss man auch, ich sag mal, die Umwelt und alle Verbraucher auch schützen. Um die geht's da ja. Genau. Und auch weitere Maßnahme, also dass wer in Europa was verkaufen will, wir hatten schon Local Content, aber dass auch in Europa investiert wird. Und dann kommen wir vielleicht, wenn wir da so ein paar Maßnahmen uns rauspicken und da vielleicht einfach mal anfangen, sie politisch umzusetzen, dann kommen wir vielleicht auch wieder in eine Welt und eine Wirtschaft, wo wir über Zukunftsindustrie reden, wie wir es auch schon mal in unserer Cleantech-Studie gemacht haben, über Kreislaufwirtschaft, über nachhaltige Mobilität, über Wasserwirtschaft, über erneuerbare Energien und Speicherlösungen, als dass wir dann über diese Scheindebatten vom Anfang der Folge reden.
Ja, Gary, das wirkt für mich nach einem runden Schuh. Am Ende gibt es ja die gute Tradition dieses Podcasts. Gibt es noch etwas, was ich dich jetzt gar nicht gefragt habe, was du jetzt noch gar nicht gesagt hast, wo du sagst, das möchtest du zum Ende nochmal klarstellen, nochmal herausstellen?
Ich würde einfach mit dem enden, was sonst auf meiner letzten Folie stünde, wenn ihr in Esslingen dabei gewesen wärt. Und zwar, das klingt vielleicht ein bisschen plakativ, aber es ist total ernst gemeint. Die besten Lösungen entstehen im Dialog und gemeinsam erreichen wir mehr, steht da drauf. Weil das ist unser gewerkschaftlicher Ansatz. Also erstens, wir tun uns natürlich zusammen für unsere Interessen, aber wir bieten auch immer den Dialog an und wir fordern ihn auch ein, über nämlich die richtigen Lösungen in Krisen, anstatt irgendwelche Scheindebatten zu führen. Ist nur die Frage, ob sich gerade jemand mit uns an den Tisch setzt und wie wir da Druck aufbauen können. Aber das ist der Ansatz, wir haben Ideen, auch das wollten wir ja aufzeigen, wir haben Ideen, wie es besser gehen kann, und wir wollen die Umsetzung diskutieren und nicht Scheindebatten.
Gary, vielen Dank für diese Einblicke in die Industriepolitik und die industriepolitischen Vorschläge des DGBs. Und danke, dass du es gleich zweimal gemacht hast.
Sehr gerne, immer wieder.
Machen wir es zusammen, das klingt eh besser.
Arbeitswelt Podcast, ein Podcast der DGB Region Stuttgart, Redaktion und Schnitt Peter Schad.